Willkommen zu einer neuen Folge von Bitcoin im Turm. Heute wollen wir uns mit Anarchokapitalismus beschäftigen. Der Simon und ich werden heute einen Gast begrüßen, den Alex Anarcho. Wie der Name schon sagt, kennt der Alex sich mit Anarchismus oder Anarchokapitalismus sehr gut aus und wird uns heute etwas darüber erzählen. Aber als erstes spielen wir mal ein Intro ein. Das geht ungefähr 3 Minuten. Wenn ihr direkt in die Diskussion einsteigen wollt, müsst ihr also ab jetzt nur 3 Minuten vorspulen.
Vor Jahrtausenden hat der erste Mensch entdeckt, wie man Feuer macht. Er ist vermutlich auf dem Scheiterhaufen verbrannt, den anzuzünden er seinen Brüdern beigebracht hat. Aber er hat ihnen ein Geschenk hinterlassen und die Dunkelheit von der Erde genommen. Durch die Jahrhunderte hat es Menschen gegeben, die erste Schritte auf neuen Wegen gegangen sind, mit ihrer Vision als einzigem Rüstzeug. Die größten Schöpfer, die Denker, die Künstler, die Wissenschaftler, die Erfinder, standen ihren Zeitgenossen allein gegenüber. Jeder neue Gedanke wurde bekämpft. Jede neue Erfindung wurde verunglimpft. Doch die Menschen mit ihrer ureigenen Vision machen weiter. Sie haben gekämpft, gelitten und bezahlt. Aber sie haben gesiegt. Kein Schöpfer wurde durch den Wunsch angetrieben, es seinen Brüdern recht zu machen. Seine Brüder haben sein Geschenk gehasst. Seine Wahrheit war sein einziges Motiv. Seine Arbeit war sein einziges Ziel. Seine Arbeit, nicht jene, die sie sich zunutze machten. Sein Werk, nicht das, was andere als Gewinn daraus zogen. Sein Werk, das seiner Wahrheit Gestalt verlieh. Er stellte seine Wahrheit über alles andere und gegen alle Menschen. Er machte weiter, ob andere seiner Meinung waren oder nicht. Mit seiner Integrität als seinem einzigen Banner. Er war Diener von nichts und niemandem. Er lebte für sich selbst. Und nur dadurch, dass er für sich selbst lebte, war er fähig, die Dinge zu schaffen, die zum Ruhm der Menschheit beitragen. Das ist das Wesen von menschlicher Leistung. Der Mensch ist allein durch seinen Verstand in der Lage zu überleben. Er kommt ungerüstet auf die Welt. Sein Gehirn ist seine einzige Waffe. Aber der Verstand ist ein Merkmal des Individuums. Etwas, was man einen kollektiven Verstand nennen könnte, gibt es nicht. Der Mensch, der denkt, muss selbstständig denken und handeln. Der schöpferische Verstand wird behindert durch jegliche Form von Zwang. Er kann niemals den Bedürfnissen, den Ansichten, den Wünschen von anderen unterworfen werden. Und er ist nichts, was aufgeopfert werden könnte. Der schöpferische Mensch fühlt sich seinem eigenen Urteil verpflichtet. Der Parasit schließt sich der Meinung anderer an. Der schöpferische Mensch denkt, der Parasit imitiert. Der schöpferische Mensch produziert, der Parasit plündert. Dem schöpferischen Menschen geht es um den Sieg über die Natur. Den Parasiten geht es um den Sieg über den Menschen. Der schöpferische Mensch benötigt Unabhängigkeit. Er ist weder Diener noch Herrscher. Sein Umgang mit anderen Menschen ist gekennzeichnet durch Freiwilligkeit. Der Parasit strebt nach Macht. Er will alle Menschen beherrschen und als Sklaven zusammenketten. Er behauptet, der Mensch sei nur ein Werkzeug im Dienste anderer. Dass er denken muss, wie sie denken, handeln muss, wie sie handeln. Und dass er in freudloser Knechtschaft für die Bedürfnisse anderer leben muss, nicht für seine. Sehen Sie sich die Geschichte an. Alles, was wir haben, alles, was die Menschen weitergebracht hat, entstammt der freiwilligen Arbeit eines unabhängigen Geistes. Jede Gräueltat und jede Zerstörung entstammt dem Bemühen, die Menschen mit Gewalt in eine Herde seelenloser Roboter zu verwandeln. Ohne persönliche Rechte, ohne persönliche Wünsche, ohne Willen, Hoffnung oder Würde. Dies ist ein alter Konflikt. Mit anderen Worten, das Individuum gegen das Kollektiv.
So, Alex, jetzt legen wir mal los.
Ja, bitte.
Das Individuum gegen das Kollektiv. Ist Bitcoin ein anarchisches System oder ein anarchisch-kapitalistisches System? Aber als erstes wollte ich dich mal fragen, wie bist du eigentlich in den Kryptobereich gekommen?
Ja, einfach aus Interesse. Also ich war vorher schon Anarchokapitalist und habe dann bei Stefan Molyneux, vielleicht kennt ihn der ein oder andere Zuhörer, der hat einen sehr großen Philosophie-Podcast aus Kanada, der nennt sich Free Domain Radio. Und der hat da schon relativ früh drüber gesprochen und dann habe ich mich damit mal beschäftigt. Der hatte da auch dann Spenden mit Bitcoin angenommen und dann habe ich, was weiß ich, ich möchte mich jetzt nicht zu früh daten, aber ich glaube so 2012, 2013, den irgendwann mal ein Bitcoin gespendet. Das waren damals so 100 Euro, glaube ich. Und habe das dann wieder vergessen. Und dann 2016 ging es dann daran, meine Bachelor-These zu schreiben. Und Ich hatte einen ganz coolen Professor, den kennt man vielleicht auch, der Professor Dr. Philipp Sandner an der Frankfurt School of Finance and Management. Und,
oh ja.
Und ja, da habe ich dann über Bitcoin bzw. über Blockchain schreiben dürfen und habe mich dann im Zuge dessen intensiver damit beschäftigt, bin dann da total abgerutscht und bin dann auf eine anarcho-kapitalistische Konferenz in Acapulco, Mexiko gegangen und ja, der Rest ist Geschichte. Also das ist dann noch ein bisschen länger, aber meine Motivation war tatsächlich so aus der philosophischen, ökonomischen Ecke her.
Okay, das heißt, du hast dann deine Abschlussarbeit an der Uni hast du schon über Bitcoin gemacht, oder? Ist das richtig?
Ja, genau. Also das Thema genau hieß Adaption und Anwendungsfelder von der Blockchain-Technologie. Und für mich war da halt Bitcoin die Killer-App, wie man so schön sagt, weil Geld in meinem Weltbild einfach unglaublich wichtig ist. Und Bitcoin versucht ja, Geld zu sein. Und deswegen habe ich dann da halt so ein bisschen drüber geschrieben, wo Probleme sind, wie das mit der Adaption normalerweise läuft und so weiter.
Hast du eigentlich deine 6 Minus bekommen? Weil ich meine, Bitcoin ist ja für deinen Professor praktisch nur so eine Randerscheinung und Blockchain ist ja das große Ding. Blockchain also, Center, Blockchain überall.
Ich habe keinen F- bekommen oder keine 6-, ich habe auch keine 1+ bekommen, das war dann so im Mittelfeld. Mittlerweile muss ich aber auch sagen, ich habe neulich mit dem Philipp Sandner wieder gesprochen und er meinte dann, sein Weltbild hat sich da so ein bisschen geändert und er sieht Bitcoin mittlerweile als jetzt zumindest etwas, was man nicht vernachlässigen sollte und so weiter. Also, aber ja.
Stimmt, der war ja zu Gast. Ich habe mir sogar einen Teil davon angehört. Der war zu Gast in deinem Podcast BTC Echo, gell?
Genau.
Ich habe mir da was angehört, genau. Ich konnte es mir nicht ganz anhören, aber das war irgendwie so, der hat da so ein System gemacht, wie man dann verschiedene Shitcoins da irgendwie gliedert in was auch immer die können oder nicht können.
Genau.
Also Alex, ich muss dir sagen, ich bin ein bisschen Fan von deinem Alex Anarcho Podcast.
Ja, okay.
Ich höre mir auch gut. Ganz viel an, muss ja ehrlich zugeben. Und du machst es auch ganz toll. Du hast ja 3 Bücher von Rothbard vorgelesen, ja. Auch nicht nur vorgelesen, sondern eigentlich auch immer wieder dazu etwas erklärt. Fand ich klasse. Also wer sich das anhören will, es gibt ja wenige Sachen auf Deutsch zu dem Thema und ich finde, du hast da ganz eine ganz tolle Arbeit geleistet. Also das findet man auf deiner Webseite, oder?
Ja, genau. alexanarcho.net ist die Webseite.
Okay. Und willst du mal kurz erzählen, wie es eigentlich zu deinem Namen kam? Wieso Alex Anarcho?
Ja, also eigentlich hat das auch wieder die Wurzeln an der Frankfurt School gefunden. Also als ich da meinen Bachelor gemacht habe, mein Studiengang war nämlich Management, Philosophy und Economics. Also sowohl dieser BWL-Teil als eben auch so ein Bigger-Picture-Teil mit Philosophie und Ökonomie. Und wir hatten da halt Philosophiekurse, wo wir immer wieder diskutiert haben über alle möglichen Themen. Und ein Professor, der war ganz cool, da haben wir halt so über Sachen wie Naturrecht zum Beispiel diskutiert und ich habe halt da immer die libertäre oder anarcho-kapitalistische Position vertreten und der hat dann mich halt so spaßeshalber anarcho geschimpft und weil ich auch so der Einzige war, der tatsächlich diese naturrechtliche Position vertreten hat, war das dann immer so, ja, was sagt denn der Anarcho jetzt dazu? Und ich fand es eigentlich ganz witzig, ist ein cooler Name, finde ich. Eine schöne Alliteration und deswegen ist es zu Alex Anarcho gekommen eigentlich.
Und ist es bei dir so, dass du jetzt auch durch die Stadt läufst und nachts und dann diese Anarchiesymbole da an die Wände malst?
Genau.
Machst du sowas? Oder?
Ja.
Genau, das bestimmt. Oder?
nein, Spaß. Also ich finde, hier sprichst du schon einen ganz wichtigen Punkt an. Gerade wenn es um den Begriff Anarchie geht, dann haben ja sehr viele Leute, hatte ich früher auch, einfach negative Assoziationen damit, weil eben immer dieses Bild gemalt wird von einem Molotow-Cocktail werfenden Vandalisten, der durch die Straßen zieht und einfach ja so nihilistisch drauf ist, alles zerstören will. Und das ist einfach gar nicht so. Also wie ich Anarchie verstehe, Ich habe einen großen Respekt für Eigentumsrechte. Ich würde sogar sagen, dass Eigentumsrechte das A und O beim Anarchokapitalismus sind. Und natürlich, wenn du das Eigentum anderer Leute beschädigst, dann bist du kriminell. Und da möchte ich mich von fernhalten. Also solange das meine eigene Wand ist, dann kann ich da vielleicht auch ein Anarchiezeichen hinmalen. Ich meine, bei meinem Podcast-Cover sieht man es ja auch. Aber gegen Vandalismus habe ich dann schon was.
Aber läuft mir da nicht schon das erste Problem rein, dass die Eigentumsrechte ja gar nicht so einfach zu definieren sind, beziehungsweise der Anspruch zu definieren ist? Das heißt, da läuft mir schon das erste Problem rein, dass die Anarchie bekommt, weil man ja irgendwie, wie kann ich darauf vertrauen, dass der sagt, dass es ihm gehört, es ihm auch wirklich gehört? Und wie kann ich ein System finden, das mir erlaubt, anarchistisch zu sein, aber trotzdem keine Instanz zu haben, die mir das quasi beweist, dass das tatsächlich der Besitz von jemandem ist.
Also, es spricht nichts dagegen, dass du Instanzen hast, die tatsächlich Eigentumsrechte tracken und so weiter. Ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Funktion, gerade weil Eigentumsrechte ja existieren, um Konflikte zu vermeiden, ja. Dass ich eben nicht bei Hinz und Kunz ins Haus reinspazieren kann und die Füße auf den Tisch lege und sage, so, das ist jetzt meins, sondern weil da gibt's einen Konflikt, ja, weil die Leute sind zu Hause, die sagen dann, geht's noch? Sie haben nicht mal die Schuhe ausgezogen, so nach dem Motto. Ich denke, das Wichtige bei Eigentumsrechten ist zu realisieren, dass das kein Ding ist, was von den Menschen gemacht ist, sondern das wurzelt letztendlich in der Natur des Menschen als solches. Und zum Beispiel Murray Rothbard in dem Buch Die Ethik der Freiheit, was ich da vorgelesen habe, geht da eben relativ axiomatisch vor. Das heißt, er beschreibt erstmal die Natur des Menschen, macht die Unterschiede zwischen Mensch und Tier, namentlich, dass der Mensch halt Verstand hat und der Verstand das Werkzeug ist zum Überleben des Menschen und leitet daraus ab, dass der Mensch eben Eigentumsrechte braucht, um möglichst konfliktfrei mit anderen Menschen zu koexistieren. Und dann geht er halt weiter und sagt, okay, unmittelbare Eigentumsrechte hat jeder Mensch an sich selber, also an seinem eigenen Körper. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel Eigentumsrechte über meine Zunge und kann die bewegen, wie ich will, oder meine Hände. Und ein Schritt weiter ist dann eben dieses Gedankenbeispiel. Okay, stellen wir uns mal vor, Robinson Crusoe kommt an die einsame Insel und anhand dieses Gedankenbeispiels stellt er die Eigentumsrechte des Menschen vis-à-vis der Natur auf. Also mal abgesehen von der komplexen Welt einfach nur, wie sieht das denn aus, wenn der Mensch einfach nur mit der Natur interagiert? Und um das dann komplexer zu machen und aber auch realitätsnäher, wie sieht das denn aus, wenn Freitag noch dazu auf die Insel kommt? Und nach dem Lockschen Proviso, also von John Locke, einem großen Philosophen der letzten paar Jahrhunderte, ich weiß jetzt nicht genau, wann der gelebt hat, ist es dann so, okay, wenn ich naturbelassene Ressourcen vorfinde, also ich bin zum Beispiel Robinson Crusoe, ich komme an die Insel, da ist kein Mensch sonst, das heißt, es sind naturbelassene Ressourcen und ich mische jetzt meine Arbeit mit dem Boden zum Beispiel, dann eigne ich mir den Boden an und dann gehört der mir. Und das ist jetzt also nicht so, dass Robinson Crusoe auf die Insel kommt, ja, einen Fuß auf die Insel setzt und so Kolumbus-artig gehört ihm alles, was nicht Wasser ist. Ja, also Kolumbus war ja so, der springt an den Kontinent Amerika und sagt, so, das ist jetzt alles meins. So geht's nicht, sondern man muss schon aktiv seine Arbeit mit dem Boden eben mixen, mit den naturbelassenen Ressourcen und dann eignet man sich das an. Und im Schritt weiter kann jetzt zum Beispiel Robinson mit Freitag sein Eigentum tauschen und dann haben wir einen vereinfachten Markt und daraus leitet sich praktisch alles ab.
Das heißt also, in dem Moment, wo man Arbeit in diese Ressource steckt, hat man das Recht, die Ressource zu nutzen.
Genau, also du hast das die Eigentumsrechte und das bedeutet ja letztendlich nicht nur, dass du es nutzen kannst, sondern dass du damit tun und lassen kannst, was du willst. Also du könntest jetzt auch zerstören. Keine Ahnung, ich mache mal ein Beispiel. Ich finde einen Klumpen Lehm oder ich grabe einen Klumpen Lehm aus dem Boden raus und forme den jetzt in eine Skulptur. Dann bin ich der Künstler davon und ich hätte natürlich das Recht, diese Skulptur auch wieder zu zerstören.
So, wenn ich jetzt, also einfach nur mal eine kritische Nachfrage, sag mal, ich habe 5 Häuser. Inwieweit ist es abgedeckt, dass ich kann ja nicht alle Häuser gleichzeitig benutzen, oder vielleicht habe ich auch eins, was ich gar nie oder ganz, ganz selten benutze. Wie, in welchem Sinne ist es dann abgedeckt durch diese Theorie, dass ich das Recht habe, das zu besitzen, ohne es zu nutzen?
Ja, also die Frage ist halt, wie bist du an diese Häuser gekommen? Und wenn du jetzt die zum Beispiel selber gebaut hast oder mit deinem Eigentum gerecht erkauft hast, dann kannst du damit machen, was du willst. Und du kannst sie leer stehen lassen oder du kannst sie benutzen. Und also solange du gerecht an die Häuser gekommen bist und die nicht einem anderen Menschen weggenommen hast mit Gewalt, ist das kein Problem.
Okay. Also heißt, die Schwierigkeit liegt im Zweifel dann in der Historie begraben, wenn jemand der Meinung ist, er hat auch Recht auf dieses Grundstück oder so.
Aber genau.
Das wäre das Thema. Ja, okay, verstehe.
Also das ist auch ein ganz spannendes Thema eigentlich, weil wenn es dann um so Fragen wie Landraub geht, dann braucht man halt tatsächlich ein Gericht, was ein privates Unternehmen wäre, wo dann halt beide Streithähne hingehen und sagen, okay, wir einigen uns auf den Dritten, der soll Beweise sammeln und letztendlich sein Urteil sprechen, und dieses Urteil nehmen wir dann letztendlich an.
Alex, die anarchikapitalistische Schule, die sieht ja den Staat sozusagen sehr kritisch. Nicht nur, ist ja nicht nur libertär, dass man den Staat möglichst klein haben will, sondern am besten ja gar keinen Staat. Warum glaubst du, dass in unserer Gesellschaft der Staat so positiv gesehen wird? Also wenn jetzt irgendwas passiert, dann wird immer nach dem Staat gerufen. Der Staat muss das regeln, der Staat muss da mehr dafür tun, der Staat muss hier mehr tun. Also wenn man so Parteien hört, dann hört man ja immer, der Staat muss mehr für Bildung tun, der Staat muss mehr für Rentner tun, für alles Mögliche. Und wenn man in die Geschichte schaut, dann haben wir eigentlich so in unserer Geschichte sehr schlimme Erfahrungen mit Staaten gemacht. Meistens sind ja die Staaten dafür verantwortlich, dass Millionen Menschen umgekommen sind. Warum glaubst du, dass die Staaten so ein positives Image bei den Menschen trotzdem haben?
Also ich denke, da wie Murray Rothbard, der zum Beispiel in Anatomie des Staates schreibt, damit der Staat eben, ja, der Staat ist die Organisation des politischen Mittels. Deswegen ist der Staat auch schlecht, weil letztendlich macht der Staat in allen Handlungen nichts anderes, als Leuten Gewalt anzudrohen, um bestimmte Ressourcen zu erbeuten oder, ja, sich halt durch Gewalt zu stützen, vor allem durch die Initiation von Gewalt, also eigentlich durch Aggression. Und ganz wichtig ist jetzt natürlich, dass wir die Leute das nicht erkennen lassen, dass wir tatsächlich jetzt hier ausgeraubt werden. Und dafür gibt es halt eine Allianz zwischen den Machthabern, also zum Beispiel den Königen oder den Politikern, und der intellektuellen Riege. Und diese intellektuelle Riege ist es letztendlich, die vom Staat profitiert, das heißt, die kriegen ihre Gehälter vom Staat bezahlt und können dann in ihren Elfenbeintürmen sitzen und sich Entschuldigungen überlegen, warum wir denn den Staat brauchen. Und oft sind das dann halt Entschuldigungen wie, ja, stimmt, der Staat ist ein Übel, aber er ist immer noch das geringste Übel. Wir brauchen ihn, weil wenn wir ihn nicht hätten, dann wäre es noch viel schlimmer. Und ich meine, auch dass der Begriff Anarchie so negativ belegt ist, ist letztendlich dem zu schulden, ja. Das ist immer, wenn wir den Staat nicht hätten, dann gäbe es Anarchie und Chaos. Das ist eine Phrase, die gedroschen wird wie, nichts ist so sicher wie Tod und Steuern. Ja, einfach, dass die Leute das tatsächlich glauben, und dann muss man auch noch dazufügen, unser Staat ist besser als der Staat da drüben. Ja, dass man also, der Staat muss sich ja entweder von der Revolution von innen heraus bewahren oder von der Übernahme von einem gegnerischen Staat. Also zum Beispiel, dass Frankreich sich gegen Deutschland schützt oder so. Also letztendlich ist das Propaganda, die betrieben wird. Und ich denke, ich spreche da nicht alleine aus meiner persönlichen Erfahrung raus in der Schule, die ja vom Staat geführt wurde. Also ich bin aufs Gymnasium gegangen, 8 Jahre lang. Und uns wurde beigebracht, Demokratie ist das Höchste, was die Gesellschaft jemals erreicht hat. Und Monarchie ist schlimm, Aristokratie ist schlimm und Anarchie sowieso, haben wir gar nicht diskutiert. Und Ja, das wird einem einfach eingetrichtert und dann denken die Leute das halt.
Ich glaube aber, dass es auch in gewisser Weise ja auch aus der persönlichen Erfahrung kommt. Ich meine, in einem Team oder in einer Gemeinschaft kann ich mehr erreichen. Vor allen Dingen, wenn, zu dem Beispiel, wo wir vorher hatten, nehmen wir mal an, es gibt zwei Parteien, die streiten um ein Stück Land und es gibt eine dritte Partei, die soll es entscheiden. Wenn es jetzt ein privates Unternehmen ist, was diese Entscheidung trifft, dann weiß ich erstmal nicht, ob diese Person unabhängig handelt. So, und jetzt hängt es davon ab, wie viel Kapital habe ich zur Verfügung, um das Verfahren auch zu beeinflussen, dass es unabhängig bleibt. Und durch eine Gemeinschaft und einen Konsens innerhalb einer Gemeinschaft kann ich ja vielleicht erreichen, dass ich eine unabhängige Instanz einführe und dann quasi ein Gericht, das von der Gemeinschaft getragen wird, und die Gemeinschaft garantiert die Unabhängigkeit des Gerichts, kann ich ja mehr erreichen oder das denke ich mal auf der Gedanke, kann ich eine sichere Umgebung schaffen, damit ich einfach sicher gehen kann dann auch, wenn es zu dem Gerichtsspruch kommt, dass es nicht irgendwie durch Einzelparteien zu stark beeinflusst wird. Ich meine, ob das dann so gut funktioniert oder nicht, ist noch eine andere Frage, aber ich denke, das ist der Gedanke dahinter, dass man also in der Gemeinschaft auch mehr erreichen kann, weil man sich einfach über den Konsens das Vertrauen schafft und dann diese Unabhängigkeit versucht zu garantieren.
Ja, ich bin da absolut bei dir. Ich finde, Gemeinschaft per se ist nichts Schlechtes. Ich würde halt da widersprechen, wo man annimmt, dass der Staat die Gemeinschaft ist, weil das glaube ich halt nicht. Ja, also wenn uns irgendwelche Leute Pistolen an die Köpfe halten und sagen, so, jetzt macht ihr mal so und so, das finde ich nicht sehr gemeinschaftlich, das finde ich auch nicht sehr sozial. Also wenn sich Leute freiwillig auf irgendwas einigen und sagen freiwillig, hey, wir leben hier in einem Dorf von 200 Leuten zusammen, wir lassen immer, was weiß ich, Meier die Urteile sprechen, dann ja, habe ich da nichts dagegen, solange das freiwillig passiert. Die wichtige Erkenntnis ist ja, dass alle Handlungen des Staates eben nicht freiwillig passieren, dass die Leute dazu gezwungen werden, entweder unter Androhung von Gefängnisstrafe oder im schlimmsten Fall durch, wie Rothbard das so schön sagt, das Bajonett, ja, also dass man dann halt abgestochen wird. Und so ist es ja letztendlich immer. Entweder du, ja, fügst dich oder du kommst ins Gefängnis und wenn du dich wehrst, dann, ja, wirst du halt niedergeschossen. Und das ist halt nicht sehr gemeinschaftlich. Das heißt, und du fragst, was garantiert die Unabhängigkeit? Das ist ja nicht irgendjemand, ja, wenn ich mich mit jemand streite und dann einen Richter suche, sondern dann suchen ja beide Parteien, die unterschiedliche Outcomes wollen, müssen sich ja auf einen Richter einigen. Das heißt, beide Parteien sind hier incentiviert, haben die Anreize, einen möglichst unabhängigen Richter zu finden. Und dann schaut man halt auf den Markt, okay, wer bietet denn Rechtsprechung an? Wer hat denn einen guten Ruf? Wer hat denn einen Ruf dafür, dass er unabhängige Sprüche spricht, dass er sich nicht bestechen lässt und so weiter? Und dann gehe ich halt zu dem.
Ich würde das Thema gern auf eine andere Ebene lenken, und zwar den Vergleich zu Bitcoin. Und zwar sehe ich da auch ein paar Analogien zu Anarchie oder eben zum Anarchokapitalismus. Und ich glaube, das siehst du auch so, Alex. Also warum glaubst du, dass Bitcoin ein anarchokapitalistisches System ist? Wo sind da die Analogien von Bitcoin zu Anarchokapitalisten?
Ja, also ich denke auf jeden Fall, Bitcoin ist anarchisch, weil wenn wir uns anschauen, was bedeutet denn Anarchie überhaupt? Das bedeutet, es gibt keine Herrscher. Ja, es gibt keinen, der ein Level praktisch über uns steht und befehlen kann, macht mal so oder so oder sonst. Sondern es ist ein System, wo letztendlich wir allgemeingültige Regeln haben. Das heißt, Regeln, die für alle Individuen, für alle Teilnehmer in diesem System gelten. Und das ist ja bei Bitcoin genau so. Wir haben die Konsensregeln, wir haben das Protokoll und die Leute können sich jetzt eben freiwillig dazu entscheiden, sich an diese Regeln zu halten oder nicht. Und es gibt keinen Herrscher, keine zentrale Instanz, die jetzt sagen kann, so, heute fühle ich mich mal lustig, wir pumpen, was weiß ich, 2 Millionen neue Bitcoin in den Umlauf, sondern das ist eben festgeschrieben, ja, das ist wie in Stein gemeißelt. Und um das zu ändern, man könnte es ändern, aber die Leute müssten sich dann halt freiwillig für diese Änderung entscheiden. Und das geht, ja, und dann haben wir halt eine Hardfork. Das heißt, jeder kann nach den eigenen beliebigen Regeln spielen, aber du bist dann halt nicht mehr vielleicht im Netzwerk von vorher. Ähnlich Bitcoin Cash zum Beispiel.
Okay, das heißt also, es gibt ja so einen englischen Satz, der heißt Rules without Ruler, oder? Also ja. Anarchie ist ja nicht keine Gesetzlosigkeit, wie wahrscheinlich dieser Begriff ja im Deutschen, also wenn jemand von Anarchie spricht, dann meint er immer Gesetzlosigkeit, oder?
Ja.
Aber es ist ja nicht so, sondern Anarchie kommt ja, glaube ich, aus dem Griechischen.
Ja.
Max Hildebrand hat mir das mal erklärt. Max Hildebrand, Anarchie kommt aus dem Griechischen und an heißt irgendwie ohne und das andere heißt irgendwie Herrscher oder so. Das heißt also ohne, die Griechen haben das benutzt für Dörfer außerhalb ihres Machtzentrums, die irgendwie keinen König hatten und irgendwie vor sich hin gewurstelt haben. So. Und das war dann sozusagen, dort herrschte die Anarchie. Dort haben sich die Dorfgemeinschaften sozusagen selber Regeln erlassen. Das heißt also, wenn wir das mit Bitcoin jetzt vergleichen, haben wir auf der einen Seite ein System, das dezentral ist oder nonzentral, kein Herrscher, aber Regeln. Gibt es noch andere also noch andere Ähnlichkeiten zu Bitcoin?
Also ja, ich würde halt sagen, die Freiwilligkeit ist ein sehr wichtiges Merkmal, dass die Leute sich halt freiwillig dazu entscheiden, was für einen Code sie ausführen, welchen Regeln sie gehorchen wollen. Und ja, ich finde es halt ganz elegant, weil so diese die digitalen Eigentumsrechte abbilden. Ja, wir können keine zwei Besitzer von einem Bitcoin haben, obwohl, wenn ich die Private Keys einfach teile, dann ist das zwar schon möglich, aber wahrscheinlich nicht für lange Zeit.
Würdest du Bitcoin auch als ein demokratisches System bezeichnen, weil ja jeder kann teilnehmen, jeder kann seinen Beitrag leisten und es gibt eine freie Entscheidung dann des Individuums auch, ob man teilnehmen will, nicht mehr teilnehmen, wie du es gerade eben erwähnt hast. Das heißt also, ob man dem Fork folgt oder ob man auf der Originalversion bleibt. Aber es entsteht ja aus der Gemeinschaft heraus. Also auf freiwilliger Basis, was gut ist, entwickelt sich weiter, wird angenommen. Kann man ja auch als demokratisches System sehen.
Also du musst wissen, Simon, bei mir hat die Demokratie keinen guten Ruf. Ich denke, Demokratie ist, wie Hans-Hermann Hoppe so schön gesagt hat, der Gott, der uns versagt hat. Und ich würde sagen, Bitcoin ist kein demokratisches System, weil in einem demokratischen System stimmen wir ab und dann nehmen wir die eine Entscheidung, die Mehrheit gewollt hat. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Bundestagswahlen haben, dann ja, haben wir das System, was eben die Mehrheit gewollt hat. Das ist nicht so, dass wir sagen können, hey, dann mache ich einfach mein eigenes System und wenn ihr, keine Ahnung, der grünen Politik folgen wollt, dann macht das halt, ich folge meiner eigenen Politik, sondern es wird halt die Entscheidung der Mehrheit, der Minderheit aufgezwungen. Und das ist ja bei Bitcoin bzw. bei Kryptowährungen gerade nicht so. Ja, weil sonst hätten wir ja kein Bitcoin Cash. Die sind zwar in der Minderheit, aber die können ja trotzdem ihr Bier brauen. Und also okay.
Gut, okay. Ja. Ich meine, das ist dann eine Frage der Definition natürlich. Wenn du explizit mit Demokratie Mehrheitswahlrecht meinst natürlich, dann kann ich das nachvollziehen, was du sagst. Aber das ist ja nicht die einzige Möglichkeit, in Demokratie definiert sein kann. Aber ja, gut. Die andere...
Ich würde... Ah, okay. Ja, leg los, Simon. Ja. Simon, leg los, komm.
Da habe ich den Faden verloren. Mach du weiter.
Ich hab dich extra dazu geholt, weil, damit dies hier keine Echo-Chamber wird. Ja? Das ist schon ganz gut gelungen jetzt. Ich würd gern zum Geld zurückkommen, Alex. Und zwar gibt es da, ich glaube, du hast letztes Mal auch von Fabio, der den Bitcoin-Standard übersetzt hat, hast du etwas vorgelesen und zwar hieß es, Geld ist die Wurzel allen Übels. Oder?
Mhm, ja.
Geld als Wurzel all Übels. Ja? So, das ist ja ein Bibelzitat, nicht so, wie wir da gelernt haben, sondern in der Bibel steht, glaube ich, die Gier nach Geld oder nach schnell reich zu werden, ist die Wurzel allen Übels. Also ja. auf Kryptowährungen übertragen wäre es dann Shitcoins. Da kann ich zustimmen. Aber ist es dann wirklich so, dass Geld die Wurzel allen Übels ist? Oder ist es nicht eher so, ich glaube, der Hayek hatte mal gesagt, Geld ist eines der größten Instrumente der Freiheit, die die Menschen je erfunden haben. Kannst du das mal kurz erläutern? Was ist ein Geld jetzt? Ist es die Wurzel allen Übels oder nicht?
Also für die Leute, die sich da intensiv mit beschäftigen wollen, hört euch die Folge über die Wurzel allen Übels auf meinem Podcast an. Ganz kurz gesagt würde ich sagen, nein, natürlich ist Geld nicht die Wurzel allen Übels. Ich würde auch nicht mal so weit gehen zu sagen, dass die Gier des Menschen die Wurzel allen Übels ist. Geld ist ja letztendlich einfach nur ein Medium zum Tausch, ein allgemein akzeptiertes Medium zum Tausch. Und wenn wir uns nochmal auf die Insel von Robinson, Crusoe und Freitag zurückversetzen, wenn da noch ein paar mehr Leute dazukommen, dann ist das extrem nützlich, dass wir ein Medium zum Tausch haben. Das heißt, Robinson muss die Fische nicht mehr direkt gegen die Bären von Freitag tauschen, sondern sie haben zum Beispiel Gold, was als Intermediär in diesen Transaktionen interagieren kann. Und neben der Funktion als Wertspeicher, die Geld ja auch erfüllt, kommt dann noch das Preissystem dazu. Ja, dann kann man wirtschaften. Ich kann am Ende des Jahres eine Bilanz ziehen und sagen, okay, habe ich Gewinn gemacht oder Verlust gemacht? Ich kann Produkte vergleichen. Hey, bei Saturn kostet der Fernseher so und so viel und bei Amazon kostet er so und so viel. Welches Produkt möchte ich eher kaufen? Und Geld ist einfach eigentlich eine universelle Sprache, wo die Menschen vor allem zu Zeiten vom Goldstandard sich über die Sprachbarrieren hinweg verständigen konnten, weil einfach klar ist, wenn ich Gold auf den Tisch lege, das hat Wert.
In unserem Intro vom Anfang, da geht es ja auch um den Parasiten. Also geht es ja ums Individuum und geht auch um den Parasit. Ich würde jetzt im Zusammenhang mit dem Geld ist die Wurzel allen Übels oder die Geldgier, würde ich behaupten, der Parasit ist der, der geldgierig ist und auf Kosten anderer versucht, sich zu bereichern. Wie kommt man in einem anarchischen System, wie kann man sich dagegen schützen, gegen die Parasiten, die existieren?
Ja, durch Eigentumsrechte. Also das, ich meine, ich kann ja auch zugeben, ich bin auch geldgierig. Ja, ich habe lieber 100 Bitcoin statt keinen Bitcoin. Das ist ja per se nichts Schlechtes. Der wichtige Teil, den du gerade gesagt hast, ist, wenn ich das auf die Kosten von anderen mache. Das heißt, wenn ich andere Leute gegen ihren Willen enteigne, wenn ich zum Beispiel bei ihnen zu Hause einbreche oder was weiß ich, den Geldbeutel in der S-Bahn abziehe oder so, das ist ja das Schlimme. Ja, wenn ich jetzt einfach nur sage, hey, ich bin Jeff Bezos, ich möchte so reich wie möglich werden und wie mache ich das? Ja, ich biete den Leuten die bestmöglichen Produkte an, da habe ich ja nichts dagegen. Dann geben die Leute ja freiwillig ihr Geld dem guten Bezos oder so. Das ist also nicht das Problem. Das Problem ist, wenn es auf die Kosten von anderen ist, das heißt, wenn die Eigentumsrechte von anderen Leuten geschützt sind. Und wie man sich dagegen schützen kann, ist, wenn man in den Leuten oder in den Köpfen der Leuten, in der breiten Bevölkerung, ein gesundes Verständnis für Eigentumsrechte hat. Das heißt, und das sind ja Regeln, die die meisten Leute schon im Kindergarten lernen, so, ja, wenn der Kevin die Schippe hat, dann nimm sie ihm nicht weg, ja, und schlag keine anderen Leute und so weiter. Das ist ja eigentlich, das sind ja schon Eigentumsrechte 101 und es ist nicht sehr schwer zu verstehen. Wenn der andere was hat, dann nimm's ihm nicht weg, gegen seinen Willen. Sondern wenn du die Schippe haben willst von Kevin, dann musst du sie ertauschen, ja, und dann gibst du deinen Eimer für die Schippe und so weiter, dann ist das freiwillig kein Problem.
Und, aber darf ich, aber Alex, darf ich Kevin nicht schlagen, wenn er meine Schippe hat? Also, das kommt ja meistens im Kindergarten vor. Der Kevin holt sich meine Schippe. Darf ich die dann nicht? Nee, Spaß beiseite.
Kommen wir, ich finde es eine gute Frage. Und um die zu beantworten, ja, natürlich. Die Frage, die Eigentumsrechte klärt, ist, wann darf Gewalt zwischen Menschen angewendet werden? Und Gewalt darf dann zum Beispiel angewendet werden als defensives Mittel, wenn zum Beispiel jemand enteignet wurde, ja, oder schlechtes Beispiel, ich werde in der dunklen Gasse überfallen und der Dieb hält mir eine Pistole ins Gesicht und sagt, so, deine Geldbörse oder dein Leben, dann darf ich mich verteidigen mit Gewalt. Ja, das heißt, falls ich selber eine Pistole habe, könnte ich ihn zum Beispiel Das heißt, ich muss jetzt nicht direkt in den Kopf schießen, aber vielleicht ins Knie oder mit dem Pfefferspray ins Gesicht oder so. Das heißt, dann ist es berechtigt. Aber einfach so zu Leuten hinzugehen und ihnen Gewalt anzudrohen oder gar anzutun, das ist eben nicht gerecht. Also Eigentumsrechte beschäftigt sich mit der Frage, wann ist es denn legitim, Gewalt einzusetzen?
Aber ist das nicht genau, was man dann als Staat definieren würde? Diese Konsensregeln, also diese Gesetzestexte, die das Miteinander oder diese Eigentumsrechte eigentlich manifestieren?
Aber ich glaube, hier ist es doch die Definition eines, was ist ein Staat und was sind ja die Regeln, die wir unter uns aufsetzen. Das ist ja diese Analogie zu Bitcoin, glaube ich, oder? Du hast praktisch in Bitcoin hast du ja keinen Staat, aber du hast Regeln, auf die sich die Gemeinschaft sozusagen geeinigt hat. Oder? Das muss ja jetzt nicht unbedingt der Staat sein, der diese Regeln ja festlegt.
Sondern die Frage ist, ob das per Definition automatisch das ist, was die Staat bezeichnet. Also wie auch immer die Regeln entstehen, ist jetzt mal eine andere Sache. Aber was ist ein Staat? Ist nicht das Regelwerk an sich? Also ich würde einen Staat eher als was Neutrales sehen, das einfach dieses Regelwerk darstellt und dann eine Art Exekutive hat, wo das Regelwerk ausführt. So, jetzt kann man natürlich sagen, die Regeln sind nicht gut genug und die sind zu restriktiv oder zu aggressiv auch, wenn sie Leuten was wegnehmen, wie du ja vorher gesagt hast. Aber selbstverständlich, ich könnte ja die Regeln ändern. Ich könnte einen anderen Konsens finden, damit die Steuern gesenkt werden zum Beispiel. Nehmen wir mal an, wir hätten einen Staat, der keine Steuern einzieht. Der bleibt ja trotzdem noch im Staat, nur dass er halt den Leuten nichts mehr wegnimmt.
Und was würdest du sagen, ist die Charakteristika dann eines Staates? Was macht den Staat zum Staat, wenn er jetzt keine Steuern einnimmt?
Nee, der Staat ist einfach nur die Definition der Konsensregeln, die Gemeinschaft definiert hat. Und dann in gewisser Weise auch die Prozesse, wie dieser Konsens gefunden wird. Also zum Beispiel die Legislative oder ausgeführt wird dann auch oder über die Judikative oder dann als ausgeführt über die Exekutive und dann recht gesprochen über die Judikative. Also das ist das Konstrukt, das wir gebaut haben, um die Regeln, die wir als Gemeinschaft bestimmen, und also ich sage nicht, dass unser System perfekt ist, ja, also es gibt kein perfektes System, und vielleicht zeigt uns ja Bitcoin sogar eine Möglichkeit auf, wie das System verbessert werden kann, wie ich Technologien nutzen kann, um Regeln weniger manipulierbar zu machen. Ja, weil ich einfach einen Staat erschaffen kann, der ohne die schwächsten Glieder des Menschen auskommen kann, der einfach korrupt sein kann, der ein Parasit sein kann und so weiter und einfach das System dann für sich selber ausnutzt.
Ja. Oder der Staat ist halt, Alex, aber oder Bitcoin zeigt uns halt, dass Bitcoin ist ja in irgendeiner Weise auch eine direkte Demokratie, würde ich sagen. Es hat ja jeder sozusagen eine Stimme über seine Full Node, wenn er eine laufen lässt. Und keine Ahnung, ob man das so sehen kann.
Also zu deinem Punkt, Simon, du hast jetzt gerade das Wort Konsens in Bezug mit Staat benutzt. Und ein Konsens heißt ja, alle Leute sind sich einig. Bei der Blockchain haben wir einen Konsens, weil wir ja uns einig sind, hey, eine Transaktion ist passiert oder sie ist nicht passiert. Das heißt ja, eigentlich nach deiner Theorie bräuchte es nur einen Menschen, der nicht einig ist mit den Regeln und dann bricht dieser Konsens in sich zusammen, oder?
Ja, das ist richtig. Es sei denn, man hat sich per Konsens am Anfang geeinigt, dass man zum Beispiel Mehrheitswahlrecht Entscheidungen treffen möchte. Ich habe eine ganz interessante Erfahrung, weil wir als ich zur Universität gegangen bin, gab es diese Hörsaalbesetzungen. Und da wurde am Anfang auch überlegt, okay, wie können wir als Besetzer Entscheidungen treffen? Und dann saß man zusammen in einem Hörsaal und hat gesagt, okay, jeder hat eine Meinung und jeder hat ein Vetorecht. Jetzt sind wir aber nicht handlungsfähig in dieser Art und Weise. Das heißt also, es gab die allererste Abstimmung war, sind wir bereit, ein Mehrheitswahlrecht einzuführen? Oder, 70% Mehrheitswahlrecht. Ich weiß nicht genau, wie es genau ausgearbeitet war. Aber es gab, die erste Abstimmung ging darum, ist ein Einzelner bereit, sein Vetorecht sozusagen aufzugeben, um eine Entscheidungsfähigkeit als Gruppe zu ermöglichen. Daraufhin hat sich dann sozusagen eine Art, Parlament, ja, vielleicht ein blödes Wort, aber so eine Art, also das Mehrheitswahlrecht hat sich dann wurde angenommen und dann wurden quasi die Beschlüsse, die man getroffen hat, von der Gruppe, von denen, die mitmachen wollten, freiwillig mitmachen wollten, wurden dann quasi definiert, dann wurde entschieden, wie man vorgeht, wie man dann sich versorgt, wer dann, wie man es ermöglichen kann, dass man was zum Essen bekommt und so weiter, was alles möglich ist. Ja, aber der erste Schritt war, und wäre einer gekommen und hätte gesagt, nee, er findet es blöd, dann wäre man erstmal da gestanden und hätte überlegen müssen, wie geht man jetzt weiter vor, um diese Besetzung des Hörsaals aufrechterhalten oder weiterführen zu können, weil man ja offensichtlich nicht konsensfähig ist. Und das ist ein ganz interessantes Beispiel, weil es zeigt, dass man teilweise sogar gewisse Rechte aufgeben muss, einfach um seine Ziele zu erreichen. Und solange es auf Freiwilligkeit, und da ich denke, das sind ja alle einer Meinung, solange es auf Freiwilligkeit basiert, ist es ja auch immer in Ordnung.
Ja. Also du sprichst ja jetzt hier schon so ein bisschen den sozialen Vertrag an, den Social Contract, den wir angeblich alle Leute unterschrieben haben, wenn sie in die Gesellschaft kommen. Das heißt, aber das ist ja de facto nicht so. Es gab ja keinen Vertrag, der jetzt zum Beispiel mir vorgelegt wurde, wo dann gefragt wurde, hey, bist du damit einverstanden, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland die Entscheidungen per Mehrheitsabstimmung machen? Und wenn mir das vorgelegt worden wäre, dann hätte ich gesagt, nee, danke, habe ich keine Lust drauf. Und bei 80 Millionen Leuten in Deutschland jetzt zum Beispiel ist es ja auch relativ unwahrscheinlich, dass man jemals einen Konsens finden wird, weil immer irgendjemand sagt, nee, da habe ich was dagegen. Das heißt, in der Theorie hört sich das zwar ganz schön an, aber in der Praxis ist es halt so, es gibt keinen sozialen Vertrag, wie Lysander Spooner so schön geschrieben hat. Ich glaube, das hat er nicht wirklich geschrieben, aber da gibt es so ein Meme von Lysander Spooner. Das ist also für die Leute, die ihn nicht kennen, ein Anarchist der ersten Stunde, der so, ich glaube, im 19. Jahrhundert in den USA gelebt hat. Und also der hat so einen langen Rauschebart und dann so sein Gesicht daneben. Und mit dem Satz, I didn't sign shit. Und so ist es ja auch. Also es gibt ja keinen sozialen Vertrag. Und das ist halt wieder so eine Entschuldigung der intellektuellen Riege, um halt die Mehrheitsentscheidungen, die ja letztendlich durch Zwang gedeckt werden vom Staat, zu legitimieren. Dass man halt sagt, ja, Entschuldigung, du bist hier Teil der Gesellschaft, du musst jetzt deine Rechte aufgeben. Und das ist halt eben gerade nicht freiwillig. Also ich glaube, Simon, wenn du dich da für öffnen kannst, musst du halt dich mal mit dem Gedanken anfreunden oder versuchen, einfach nur das durchzuspielen, dass der Staat eben nicht auf Freiwilligkeit basiert, sondern ich zum Beispiel, ich wurde jetzt in Deutschland geboren, das heißt, ich bin deutscher Bürger, ich bin deutscher Steuerzahler, ich muss mich deutschem Recht unterwerfen, ob mir das gefällt oder nicht, ich muss Steuern zahlen in Deutschland, ob mir das gefällt oder nicht, und wenn ich mich da irgendwo widersetze oder mich dagegen sträube, dann ist es halt so, ja, bitte mitkommen, und in Handschellen wirst du dann abgeführt, und wenn du dich dagegen wehrst, dann kriegst du halt die Waffengewalt zu spüren. Also das hat ja nichts mit Freiwilligkeit zu tun.
Ja, das verstehe ich natürlich.
Gehen wir mal auf dieses Beispiel. Können wir mal bei diesem Beispiel bleiben? Das würde mich jetzt interessieren. Simon, okay, können wir bei diesem Beispiel bleiben? Sag doch mal. Freiwilligkeit, weil es ist ja viele... Ich glaube, letztens auch im Honigtags-Podcast haben sie darüber gesprochen. Praktisch, die haben ein Problem mit dem Anarchokapitalismus und vor allem mit diesem Satz, Steuern sind Raub. Ja, und du hast es ja jetzt angesprochen. Ja. Wir zahlen ja Steuern und diese Steuern sind ja nicht freiwillig. Und da hatten wir auch eine ewig lange Diskussion, glaube ich, auf dem Weg zum Lightning Hack Day im Auto. Und ich glaube, da hätten wir noch, bis nach New York fahren können und wären nicht fertig geworden. Gell? Ja. Und zwar einfach mit dem Ding, ich habe diese Leistung nicht bestellt. Ja. Natürlich könnte man jetzt die einfachen Beispiele nehmen, wie zum Beispiel GEZ oder so. Ich schaue ARD und CDF nicht. Ich schaue überhaupt keine öffentlich-rechtlichen Fernsehen und auch kein Sat.1 und RTL.
Also ich denke, die Freiwilligkeit ist hier das ganz große Problem. Und es gibt halt auch einfach ein paar Rahmenbedingungen, die halt einfach ungeschickt sind. Zum Beispiel, dass man sterben muss. Ja? Oder weil es gibt halt einfach Regeln, die über Generationen hinweg gemacht werden. Und da wird Freiwilligkeit natürlich was Schwieriges. Eigentumsrechte werden ja auch über Generationen weitergegeben. Ja? Ohne dass die Person, die es bekommen hat, tatsächlich eine Leistung erbracht hat. Sondern er hat es einfach von seinen Eltern bekommen und die Eltern haben die Leistung erbracht, aber das geht ja dann in die Unendlichkeit sozusagen weiter.
Ja, aber wo ist da jetzt das Problem? Also wenn ich die Leistung erbracht habe, dann kann ich entscheiden, wer das bekommt. Wenn jemand, also für mich ist eher ein Problem.
Das Problem, was ich sagen wollte, ist nur, dass es die Schwierigkeit ist, dass das dadurch, dass wir endlich sind, dass wir das Regeln, die aufgesetzt werden, wir auch weitervererben müssen. Also ich habe das Problem, dass meine Eltern haben zwar das Gut gekauft, die haben den Besitz gekauft, aber gleichzeitig haben sie auch die Einwilligung gegeben, in gewisser Weise, vielleicht nicht meine Eltern, aber irgendwo eine Generation weiter vorne, die Einwilligung gegeben, dass sie bereit sind, die Regeln zu akzeptieren, die der deutsche Staat jetzt gemacht hat. So. Und die vererben sie mir aber auch weiter. Sie vererben mir nicht nur die Rechte, sondern sie vererben mir auch die Pflichten weiter. Und da kommt dann der Konflikt dann rein, weil ich dann plötzlich abhängig bin von einer Entscheidung, die ich selber nicht mehr getroffen habe. Aber ich habe gleichzeitig aber auch viele Privilegien bekommen, für die ich auch keine Verantwortung habe. Also es sind beide Seiten der Medaille und ich muss dann in den sauren Apfel beißen, mehr oder weniger, dass ich das Recht bekommen habe, aber halt auch die Pflicht dazu. Und ich kann natürlich direkt auch aussteigen, also ich könnte ja auch einfach sagen, ich ziehe weg, gehe aus dem deutschen Staat raus, gehe auf die einsame Insel oder was auch immer und verzichte halt dann auf viele der Rechte, die ich bekommen habe.
Also ich glaube, ein Vertrag zulasten Dritter ist ungültig und ich glaube, du kannst deine Kinder nicht in die Sklaverei verkaufen. Das heißt, wenn meine Großeltern sich für irgendwas entschieden haben, dann können sie mir das nicht vererben. Die Sache mit Eigentum und Erbe und so weiter ist ja, ich mache praktisch als meine letzte Handlung, mache ich eine Schenkung von mir zu einer Person X. Ja, ob das jetzt mein Kind ist oder eine Institution oder sonst irgendwer, ist ja erstmal egal. Ich als Eigentümer, haben wir auch schon eingangs besprochen, kann ja machen mit dem Eigentum, was ich will. Das heißt, ich könnte es jetzt zerstören, ich kann es verkaufen, ich kann es wegschenken. Und das heißt, ich habe, wie Markus gerade auch schon gesagt hat, das Recht jetzt also, das zu verschenken. Ich kann jetzt aber nicht sagen, hey, ich, was weiß ich, habe noch einen Berg Schulden hier und den vererbe ich auch einer anderen Person, ja, und dann muss die Person das halt annehmen. Ich glaube, so funktioniert das einfach nicht. Und ich glaube, man kann keine Verträge zu Lasten Dritter schließen.
Ja, stimme ich auch zu. Also bin ich auch nicht anderer Meinung. Die Frage ist aber trotzdem, wie kann ich die Privilegien, die meine Eltern bekommen haben, indem sie irgendwelchen Regeln zugestimmt haben, wie kann ich das über Generationen hinweg aufrechterhalten? Weil was ja passiert ist, dass auch zum Beispiel Investitionen in Infrastruktur so, das sind ja Investitionen für die Nachkommen auch. Aber gleichzeitig muss es ja auch bezahlt werden. Das heißt also, die Eltern in dem Moment gehen einen Vertrag ein mit auf Kosten Dritter, nämlich die dann hinten dran als Nachkommen kommen und die Infrastruktur da mitnutzen, aber natürlich auch die Schulden quasi mitbekommen. So, jetzt können wir natürlich sagen, okay, ihr könnt da aussteigen, dürft aber dann die Infrastruktur nicht mehr nutzen zum Beispiel. Aber da wird es, denke ich mal, ziemlich schwer dann, das aufzudröseln. Und vor allem, wie bekommt man das dann hin, dass es so ist? Und ich glaube, was am Ende passiert ist, dass halt ein Staat entsteht, damit man einfach diesen Konflikt lösen kann.
Aber du nimmst ja jetzt
die Staaten
Ja, Markus?
Ja. Ja, wie Staaten entstanden sind, ich glaube, da gehen wir ja zu sehr in die Tiefe. Ich glaube, da könnte man dann noch einen eigenen Podcast machen, warum ein Staat entsteht und warum nicht. Und ob das jetzt wirklich so ist, dass ein Staat entsteht, weil man Straßen baut. Ich persönlich glaube ja eher, dass ein Staat entstanden ist und der irgendwie praktisch gewaltsame Herrschaft in ein bestimmtes Gebiet errungen hat und sich dann halt auf die Straßen, die schon bestanden sind, gestellt hat und dafür eben Wegzoll kassiert hat. Aber ich würde gern, also das ist echt interessant, aber ich würde gern doch wieder ein bisschen so Richtung Bitcoin und Geld gehen, weil es hat ja, das ist ja so vielschichtig gewesen, der Staat und alles, da könnten wir ja Stunden drüber reden. Ich würde gerne nochmal zurück zu dem Geld ist die Wurzel allen Übels und einer Funktion des Geldes, das bei den Bitcoinern sehr beliebt ist und dadurch beschrieben wird, dass du, wenn du ein Hodler bist oder eben Geld sparst, sparst du ja praktisch die Leistung, die du jetzt erbracht hast, in die Zukunft. Das ist ja, Geld ist ja auch eine Art, deine Zeit, die du jetzt erbracht hast und gearbeitet hast, eben für die Zukunft zu speichern. Wenn du dann vielleicht älter bist oder vielleicht weniger arbeiten willst und eben diese Leistung speichern kannst. Und jetzt hier meine Frage zur EZB und dem Geldsystem. Wenn du jetzt ein Geldsystem hast wie dem Euro und die EZB druckt von diesem Euro mehr Geld, und die Menschen sparen ja ihre Zeit in diesem Geld. Ist das dann nicht Enteignung? Also Simon, wie siehst du das? Ist das nicht Enteignung, wenn du sagst, okay, dieses Geld wird jetzt in dem Staat, muss in dem Staat benutzt werden? Du hast eine zentrale Stelle, die dann in der Lage ist, dieses Geld sozusagen davon mehr zu drucken und dadurch die anderen zu das Geld weniger wert werden zu lassen, also Inflation, ist es nicht Enteignung?
Jein. Also es ist dann Enteignung, wenn man es auf Kosten der Unwissenheit der Menschen macht. Ja? Und das ist das, was ja tatsächlich passiert. Weil, was sie ja auch offiziell sagen, ist, sie machen das ja genau darum, um die Inflation anzukurbeln oder um die Inflation auf einen bestimmten Wert zu bekommen. Weil sie glauben, dass es für das Wirtschaftswachstum und so weiter sinnvoll ist. Und auch um Investitionen zu fördern. Ja, das ist ja das, was die Geschichte dahinter, warum sie das wollen. Das Problem ist nur, dass die meisten Leute wissen es ja nicht oder haben gar nicht genug Geld, um investieren zu können. Und die Investitionen bleiben ja Stand heute auch einfach aus. Also die Idee, die die Zentralbank hat, die funktioniert ja nicht. Und dadurch, dass die Mehrheit der Menschen es auch einfach nicht weiß, was tatsächlich passiert, würde ich dir auch zustimmen, dass es eine Form von Enteignung ist, wenn man auf Kosten der Menschen was finanziert, ohne ihnen über Transparenz oder Wissensvermittlung oder Bildung ihnen erklärt, was eigentlich mit ihrem Geld passiert.
Alex, wie siehst du das?
Also ich glaube, es ist Enteignung, ob ich mir darüber bewusst bin oder nicht. Ja, also ob mir jetzt der Dieb in der S-Bahn den Geldbeutel aus der Tasche zieht und ich merke es oder ich merke es nicht, das bleibt ja trotzdem noch Diebstahl. Und das Problem bei der Inflation von den Zentralbanken sind ja vor allem die Zahlungsmittelgesetze. Also wieder Dekrete des Staates, die letztendlich durch Gewalt gestützt sind und uns dazu zwingen, dieses Medium zum Tausch, dieses Geld eben der Zentralbanken tatsächlich auch zu benutzen. Das ist ja wie, also hier kommt ja wieder das Problem rein, weil ansonsten, wenn die EZB einfach nur ein gemeinnütziger Verein ist und alle Leute, die da freiwillig mitmachen wollen, die können da mitmachen und dann sagt die EZB, ja gut, dann machen wir jetzt mal Quantitative Easing und verwässern die Geldmenge, dann ist das mir ja als Außenstehender egal. Und jeder in dem Verein, der dann sagt, hä, ist jetzt aber ein bisschen komisch, dann mache ich das vielleicht doch nicht lieber und der kann dann einfach was anderes benutzen. Das ist ja kein Problem. Das Problem ist ja tatsächlich, dass wir auf der einen Seite die Zentralbanken haben und auf der anderen Seite haben wir eben die staatlichen Zahlungsmittelgesetze, die uns tatsächlich zu der Verwendung des Geldes auch zwingen.
Ja, die Frage ist halt, wie sind die Gesetze zustande gekommen? Und hätte man vielleicht die Gesetze auch so aufsetzen können, dass es sozusagen alternatives Geld erlaubt und dadurch den Leuten ermöglicht, im Zweifel einen Exit zu machen aus dem Euro oder aus einem System, was inflationär angelegt ist, und dann zum Beispiel in Bitcoin oder in eine andere stabiles Geldsystem zu wechseln. Ja, die Frage ist natürlich, warum wurde das Geldsystem so aufgesetzt mit diesem Zwang? Was waren die Argumente dafür, das so aufzusetzen?
Simon, da hätte ich noch eine Frage an dich. Da gibt es ja das berühmte Interview mit Helmut Kohl. Darin hat er, also er war sich irgendwie in der Zeit sicher, dass der Euro ein Erfolg ist, und so hat es ja auch gesehen. Und er hat damals gesagt, er hat die Deutschen ja nicht per Volksabstimmung gefragt, ob der Euro eingeführt wird oder nicht. Und seine Begründung war, weil die Umfragen so aussahen, als würden 55-60% der Deutschen den Euro ablehnen, sozusagen. Ist das Demokratie, wenn ein gewählter Kanzler oder was auch immer sich entscheidet, das Volk nicht zu fragen, weil er befürchtet, dass in dieser Umfrage eben rauskommt oder in dieser Entscheidung eben nicht das ist, was er sich wünscht?
Ah, schwere Frage.
Also ich würde sagen, ja, Simon, mach du.
Also die Sache ist die, dass, also ich bin kein Kohl-Fan, aber Kohl war natürlich auch demokratisch legitimiert.
Es geht ja nicht um Kohl.
Es geht ja nicht um Kohl. Man kann aus beiden Reihen argumentieren und sagen, theoretisch, es gibt einen Konsens über das vorhandene System. Das vorhandene System hat den Kohl hervorgebracht, nur Kohl hat die Entscheidung getroffen. Und deswegen ist es dadurch legitimiert demokratisch. Ja, hat aber schon ganz schön Schwanz, sag ich mal, diese Argumentation. auf der anderen Seite ist natürlich aber auch klar, du kannst das 80 Millionen Leute oder noch mehr nicht über alles fragen, sondern du brauchst eine Methode.
Ja, nicht über alles.
Genau, ja, nicht über Simon. Alles. Das sage ich ja nicht. Aber, also, okay, ich übertreibe ein bisschen, aber du musst eine gewisse Weise ermöglichen, dass die Expertise zur Entscheidung beitritt oder beiträgt. Ja? Also wie zum Beispiel das System, wie es bei Bitcoin jetzt ist. Dieses über die Pips, die Konsensfindung, die Diskussionen. Es ist ja in gewisser Weise auch ein parlamentarischer Prozess, wie die Pips aufgebaut sind, wie die Diskussionen stattfinden, wie die verschiedenen Meinungen eingeholt werden, die Blickwinkel, bis es tatsächlich zu einer Konsensfindung kommt. Ja, das ist unglaublich wichtig. Und in Bitcoin funktioniert es ja über die Expertise der Leute, die daran teilnehmen. Ja, also in gewisser Weise eine Art Parlament, das über die Expertise der Leute definiert ist.
So. Ja, aber hier hakt es ja. Also genau. Simon, hier hakt es ja. Ich meine, du sagst, das ist wie die Expertise, aber wenn die Expertise dann, und wenn die sich zusammensetzen und sagen, ja, also, ja, wir müssen schon 2% Inflation bei Bitcoin, wäre schon wichtig. Und das können sie aber nicht entscheiden, sondern Softwareänderung, die entscheide ich.
Genau, und das ist das Problem auch, da stimme ich dir vollkommen zu, das ist das Problem, was wir mit dem momentanen politischen System auch haben. Ja, wir haben, du hast nur alle 4 Jahre, 5 Jahre, je nachdem, welche Wahl es ist, die Möglichkeit, tatsächlich die Meinung zu verändern oder am Prozess tatsächlich aktiv teilzunehmen. Und das macht es natürlich dann schwierig oder macht es dann auch schlecht. Und dadurch stimme ich euch auch zu, dadurch wird der Staat schlecht, dadurch können verschiedene Prozesse schlecht werden und so weiter und so fort. Aber das liegt an dem Staatssystem selber, nicht daran, dass es einen Staat gibt.
Also würde da wieder kurz dazwischen grätschen und widersprechen. Ich glaube...
Alles gut, du bist schon unser Gast.
Sehr schön. Ich kann machen, was ich will. Ultimativ steht dem Staat immer der Markt gegenüber. Und du hast gerade eben Also erstmal die Frage nochmal kurz beantwortet. Ja, ich glaube, das war Demokratie. Und das zeigt auch, ja, weil Kohl war ja legitim, in Anführungszeichen, demokratisch gewählt und er hat dann halt eine Entscheidung getroffen. Ja, ist doch Demokratie, passt doch alles. Ich denke, hier zeigt sich, dass Demokratie eben nicht der heilige Gral ist, der uns immer verkauft wird, sondern dass das eben letztendlich ein abgekartetes Spiel ist, wo sich eine Gruppe von Leuten in der Gesellschaft, namentlich der Staat, auf Kosten von anderen Leuten bereichert. Und der zweite Punkt ist, gegenüber vom Staat steht immer der Markt. Das heißt, wir haben zwar 80 Millionen Leute in Deutschland, aber warum schaffe ich es, alleine in Aldi zu gehen und mir meinen Warenkorb so zu füllen, wie ich will? Warum kann ich mir den Mobilfunkanbieter meiner Wahl raussuchen und so weiter und so fort? Nur wenn es um Recht geht, dann schaffe ich das auf einmal nicht. Das heißt, bei allen anderen Sachen in meinem Leben, ja, welche Schuhe ich anziehe, welche Kleidung ich mir kaufe, ob ich ein Video schaue oder nicht, das ist alles meine Entscheidung. Nur beim Recht ist es nicht so. Und ich denke, die wichtige Erkenntnis, zumindest war das für mich so beim Verständnis von Anarchokapitalismus, ist zu realisieren, dass Recht und Sicherheit und Infrastruktur sind Produkte wie Schuhe, Autos, Lebensmittel, Mobilfunkanbieter und so weiter. Das heißt, es gibt hier keinen Grund, keinen prinzipiellen, keinen kategorischen Grund, warum wir auf einmal dann zu so einem anderen Prozess hintendieren sollten, namentlich einem demokratischen Prozess, wo wir, wie gesagt, alle 4-5 Jahre abstimmen und was es dann halt ist, was die Mehrheit entschieden hat, das ist es dann halt für die nächsten 5 Jahre. Und mit Immunität können die gewählten Leute machen, was sie wollen, tragen keinerlei Verantwortung für die Sachen, die sie letztendlich verabschieden. Wohingegen ich beim Aldi, ja, hat mir die Lasagne nicht geschmeckt, dann kaufe ich die halt nicht mehr. Oder ich gehe zum Edeka oder ich gehe zum Lidl. Ja, warum habe ich Bei so vielen Aspekten in meinem Leben habe ich die freie Wahl, nur beim Recht, Sicherheit, Infrastruktur, Bildung und noch so ein paar Aspekte, die der Staat als seine Domäne beansprucht hat, habe ich das nicht. Und ich glaube, das ist eben der wichtige Punkt zu realisieren, das ist alles das Gleiche, das sind alles Produkte, die der Markt immer besser anbieten kann, zu günstigeren Preisen, zu besserer Qualität, als das ein Monopolist, also der Staat, jemals tun könnte.
Ich glaube, wir kommen auch so langsam zum Ende und da hätte ich eine Frage noch. Simon, hast du vielleicht auch noch eine? Also ich habe eine, wenn du noch eine hast, kannst du stellen. Und zwar eine, die mir in letzter Zeit sehr stark auffällt, auch in Deutschland speziell und jetzt auch auf Twitter und in der Bitcoin-Szene, weil es ja in der Bitcoin-Szene extrem auffällt, dass die Deutschen eher staatshörig, eher sozialistischer eingestellt sind, also im Bitcoin-Space, merkt man ja oft. Und mir fällt auf, dass so eine Denkrichtung wie deine, Alex, also anarcho-kapitalistisch, gegen den Staat, für mehr individuelle Freiheit, dass die oft mit rechts in Verbindung gesetzt wird. Also mit irgendwie, in Deutschland ist ja rechts gleich Nazi und Nationalsozialismus oder wie die meisten sagen Faschismus, weil sie nicht wollen, dass der Sozialismus in dem Wort vorkommt. Warum glaubst du, haben so viele Leute ein Problem mit oder stellen das gleich, obwohl das ja eigentlich komplette Gegensätze sind? Also deine Ideologie und auch die Leute, denen du folgst, also Rothbard, Mises, Hayek und so weiter, die betonen ja immer das Individuum, ja, und die persönliche Freiheit. Das hat ja nichts mit Law and Order und ich meine, die Nazis waren ja, man kann ja nicht unbedingt sagen, dass die Nazis die individuelle Freiheit betont hätten. Genau das Gegenteil ist ja der Fall. Warum glaubst du, dass das oft gleichgesetzt wird?
Also ich glaube, dass es halt wieder hier um Propaganda geht. Uns wird ja dieses Rechts-Links-Paradigma serviert. Und du bist entweder rechts oder du bist links oder du bist irgendwas in der Mitte. Das heißt, du bist mal rechts, mal links. Aber das ist ein falsches Paradigma. Ja? Wenn ich mich in so einem Paradigma bewege, dann kann ich ja nur Sozialismus wählen. Entweder ich möchte Sozialismus auf nationaler Ebene, wie die Nazis, oder ich möchte Sozialismus auf internationaler Ebene, wie die Kommunisten. Aber es geht immer um irgendeine Form von Kollektivismus, Sozialismus. Der Staat hat letztendlich die Produktionsmittel. Und das ist ein falsches Paradigma. Das eigentliche Paradigma ist freiheitlich, das heißt individuelle Eigentumsrechte, souveräne Individuen, die selber für sich Entscheidungen treffen wollen, wie zum Beispiel, möchte ich lieber zu T-Mobile oder zu E+, und autoritäre oder Authoritarianism auf Englisch, also autoritäre Regime, die dir halt vorschreiben, du musst das aber so und so machen. Das ist das eigentliche Paradigma. Und auf dem Paradigma sind Kommunisten und Nazis auf der gleichen Seite. Ja, das sind beide autoritär. Und Leute wie Rothbard, Mises, Hayek und so weiter, die sind eben libertär. Sie sind freiheitlich eingestellt. Die sagen, lass doch die Leute selber entscheiden, was sie machen wollen, solange sie eben nicht die Eigentumsrechte von anderen Leuten verletzen.
Dazu passt sicherlich, dass Mises vor den Kommunisten und den Nazis fliehen musste.
Ja.
Also die wollten am besten beide lynchen.
Ja. Ich finde, das ist eine sehr interessante Frage, weil wenn man jetzt die AfD oder das Phänomen der AfD, das ja es gibt, anschaut, es kommt ja eigentlich, die Anfänge waren ja sehr liberal. Ja? Sie wurden aber dann komplett unterwandert von dieser rechten Bewegung. Würde ich jetzt also behaupten. Ich weiß nicht, ob ihr es ähnlich seht. So, das heißt
doch,
also,
das ist ein sehr gutes Beispiel.
Genau. Und das ist aber sehr interessant, weil das geht ja genau in die Richtung, wie du auch die Frage gestellt hast. Und daher frage ich mich jetzt, und vielleicht Alex, kannst du deine Meinung dazu sagen, warum passiert das den Liberalen, dass sie in dem Sinne einfach von der rechten Bewegung unterwandert werden, weil dieses Phänomen rechter Bewegungen, die in eine Partei sich reinschützen, hatten wir auch bei den Piraten gesehen. Die sind auch sehr freiheitlich gewesen, aber eher linksfreiheitlich, sage ich mal. Und da hat diese rechte Bewegung, die am Anfang reingedrängt hat, es nicht geschafft, richtig Fuß zu fassen. Hingegen jetzt in dieser AfD-Bewegung haben sie es tatsächlich geschafft, den Kern auszuhöhlen und sich da einzupflanzen. Warum passiert das? Oder warum? Ja, warum?
Ich würde das gern beantworten, ja. Alex. Dann kann das brennt mir in den. Weil, also, Simon, mir ist halt aufgefallen, also, wenn man die Geschichte der AfD halt sieht mit Luke und, weil das waren jetzt auch keine richtigen Liberalen, aber so.
Ja, zumindest.
Ja. Ja, so FDP-Liberale, würde ich sagen. Und die haben dann, die waren dann eurokritisch, ja, oder EU-kritisch in dem Zeitpunkt. Einfach, weil die EU ein zentralistisches Gebilde ist, haben wir ja oft schon drüber gesprochen. Und jetzt sind aber die Rechten eben auch EU-kritisch, aber aus einem anderen Grund, weil sie eben nationalistisch sind. Und jetzt kommt halt die Flüchtlingskrise und in dieser Zeit haben die halt die AfD übernommen. Und man sieht ja auch ganz deutlich, auch im, da gibt es so einen Abgeordneten, habe ich mal gesehen, der war dann irgendwo bei so einer Sendung da, keine Ahnung, mit dem Kevin Kühnert da von der SPD und der ist halt in der AfD und der kommt von der SPD. Und man sieht ja auch ganz deutlich, dass auch ganz viele von der Linkspartei und der SPD, und ich glaube, hier in meiner Region ist der Vorsitzende von der AfD, war früher ÖDP. Man sieht halt, dass die halt das unterwandert haben und auch langsam das Programm der AfD sich ja komplett ändert zu, die wollen ja jetzt auch sozial sein. Die wollen ja jetzt, die haben ja auch viele soziale Programme jetzt, und das, man sieht ja eindeutig, sobald die nach rechts rücken oder wie man es auch immer nennen will, verändert sich ja auch ihr Programm und sie wollen den Markt auch regeln und auch mehr Soziales tun, halt Nationalsoziales. Das wäre meine Antwort auf das Thema. Aber ich weiß nicht, ob ich da richtig liege. Alex, jetzt darfst du.
Ja, also ich muss sagen, ich kenne mich jetzt mit der AfD nicht so gut aus. Ich habe dann mal aber den Wahl-O-Mat gemacht und ich war, glaube ich, zu 70, 80% AfD-Wähler, auch wenn ich die dann letztendlich nicht gewählt habe. Ich habe halt immer so ein Problem, wenn man sagt rechts, links, weil das impliziert immer irgendwas, aber es wird nicht klar ausgesprochen, was gemeint ist. Und ich bin ein großer Fan davon, die Dinge bei ihrem wahren Namen zu nennen. Und mit Nationalismus per se habe ich erstmal kein Problem. Ja, also wenn die Leute sich ghettoisieren wollen, dann sollen die Leute das machen. Solange das auf freiwilliger Ebene ist, habe ich damit überhaupt kein Problem. Und ich kann der AfD viel Gutes abgewinnen, wie jetzt zum Beispiel die Euro-Kritik und eben gegen das Zentralisieren der Europäischen Union und so weiter. Aber es ist halt immer so, oder gerade heute so, wenn du einmal diese Nazi-Keule schwingst, und das muss ja nicht mal ein Nazi sein, das reicht ja heutzutage, wenn du sagst, die sind rechts, ja, die Leute assoziieren das ja selber im Kopf, dass das dann angeblich Nazis wären, wobei wir ja vorhin schon gesagt haben, dass Nazis nationale Sozialisten sind, ja, und ich glaube, die AfD ist eben gerade nicht sozialistisch, die einzige Partei in Deutschland, die das nicht wirklich ist. Das ist halt immer so.
Ich weiß nicht, ob das stimmt. Alex, glaubst du, das ist noch so, also der Wahl-O-Mat, das Programm der AfD passt nicht mehr zu, also das Programm der AfD, ich glaube, ich ist noch ein bisschen älter und passt nicht mehr zu, glaube ich, nicht mehr zu den Mitgliedern.
Ja, also letztendlich
ist es, dass die das vertreten.
Letztendlich ist mir das egal, für was die AfD steht. Was ich hervorheben will, ist, dass die Sprache letztendlich die Matrix ist, in der wir alle leben. Und zwar Matrix meine ich wie in dem Film Matrix. Ja? Und dann hast du eben solche Agenten wie den Agent Smith, der die Sprache manipuliert und verdreht. Und dann so Schleierwörter benutzt, ja, und die Sachen nicht mehr klar darstellt. Und ich meine, das hat schon Konfuzius gesagt, der Anfang der Weisheit ist, die Dinge bei ihrem wahren Namen zu nennen. Und deswegen, was heißt das links oder rechts? Ja, das sind zwei Richtungen. Das kommt daher, dass die, wie das Parlament in Frankreich früher saß, das ist einfach heutzutage komplett ausdruckslos, weil in diesem Spektrum wäre ich wahrscheinlich auch rechts. Bin ich ein Nazi? Nein, ich bin genau das Gegenteil davon, aber in diesem falschen Paradigma kann man sich nur so oder so einordnen. Deswegen, ich glaube, hier muss man einfach erkennen, dass dieses Links-Rechts-Ding, das erfüllt nicht mehr seinen Zweck, außer wenn der Zweck ist, die Leute zu verwirren. Und dann ist es natürlich, dann passt es wie die Faust auf Auge.
Oder deswegen glaube ich, dass es tatsächlich auch natürlich.
Bitte?
Ja. Und auch zu manipulieren. Also einfach die
Sprache
zu nutzen, um Dinge zu erreichen, indem man einfach eine falsche Vorstellung mit was verknüpft. Um was durchzusetzen.
Okay, da hätte ich noch einen letzten Punkt. Ich glaube, wir müssen echt aufhören, aber einen Punkt hätte ich noch, Alex, zu dem Thema, und zwar zur Anarchie. Es ist ja, man sieht ja oft eher links, ja, wenn man wieder das links verwendet, ja, ist schlecht, aber eher so Leute, die halt sozialistisch angehaucht sind, die dann die sich dieses Anarchiesymbol irgendwie auf ihre Tasche kleben oder das kann ich dann oft nicht verstehen, weißt du, wenn ich dann sag, ich bin Anarchokapitalist oder so, wenn ich das für mich dann dieses Label wähle, dann kommen die damit überhaupt nicht klar, weil dieses Anarchie und Kapitalismus gehört für die ja nicht zusammen, sondern ich weiß gar nicht, woher kommt denn das?
Ja, es gab Anarcho oder anarchische Denker, die links waren, also Peter Kropotkin zum Beispiel oder Bakunin oder Noam Chomsky zum Beispiel. Solche Leute gibt's. Letztendlich ist die Frage, wie organisieren wir unsere Gesellschaft? Machen wir das auf freiwilliger Basis oder durch Zwang? Und solange solche Anarchisten sagen, wir machen das freiwillig und wir sind halt freiwillig dafür, dass es keine Eigentumsrechte gibt, da habe ich kein Problem mit, ja, aber sobald halt dieser Zwang ins System kommt, wieder die Frage, wann darf Gewalt legitim angewendet werden und nicht, und wenn diese Frage halt falsch beantwortet wird nach meinen Augen, dann habe ich ein Problem damit. Das ist halt, ich kann es persönlich nicht verstehen, ich glaube, das ist ein Widerspruch in sich, aber ja, ich denke, solche Leute haben noch nicht Rothbard gelesen, das heißt, die haben noch ein bisschen was zu lernen.
Aber am Ende ist ja auch, wie du sagst, es kommt auf das Freiheitliche an. Ja, das ist das Entscheidende. Ja, und ob dann die tatsächliche Meinung eher links oder rechts ist, spielt eigentlich gar keine Rolle, weil, wie du vorher auch sagtest, links und rechts sind eigentlich zwei Richtungen. Ja, und das ist so schwammig definiert, sondern Worauf es ankommt, ist auf das Freiheitliche, dass man und frei Entscheidungen treffen kann und freiwillig teilnehmen kann, egal ob es jetzt ein linkes und rechtes System ist. Ja? Und dann funktioniert es auch irgendwie.
Ja, wahrscheinlich müssen wir weg aus diesem Links-Rechts, weil das passt einfach nicht. Das ist einfach nur ein Stigma, das man jemandem aufsetzen will, um ihn in einer Diskussion zu diskreditieren und eben die Diskussion einfach dadurch zu gewinnen, dass man den anderen halt in eine Ecke schiebt, wo man dann ganz klar sagt, du bist rechts und dann ist das Nazi ja nicht mehr weit und dann...
Genau, vor allem muss er sich dann auch gegen Dinge verteidigen, wo gar nicht seine Meinung sind, die plötzlich mit ihm assoziiert werden. Aber in beide Richtungen. Ist ja in die linke Richtung genauso. Ja. Dann geht es um Sozialismus, Kommunismus und
und dann bist du bei Mao Zedong, gell?
Genau.
Und dann bist du auf einmal bei 60 Millionen Toten, die du ja mit deiner Meinung
zu verantworten hast. Genau. Ja.
Das ist nur China, ne? Das ist nur China.
Ja, das ist nur China, glaube ich, oder? Ja.
Ja, und jetzt sind sie ja schon wieder ganz groß dabei mit den Uiguren, oder?
Ja, das ist, naja. Okay, aber ich glaube, da müssen wir jetzt Schluss machen. Wir sind drüber, nicht zu viel, aber ganz, ganz okay. Also Alex, ich möchte mich nochmal bedanken. Es hat mir ganz großen Spaß gemacht und ich hoffe, du machst deinen Podcast weiter und das freut mich immer, wenn eine neue Folge kommt. Und für alle anderen, die jetzt zugehört haben, hört euch vor allem die Bücher an. Also die haben mir sehr gut gefallen. Kannst du mir nochmal sagen, welche das waren? Welche drei waren das?
Ja, also erstmal vielen Dank, Markus und Simon, dass ihr mich hier geduldet habt auf eurem Podcast. Mir macht es immer sehr viel Spaß, über Anarchie und solche philosophischen Themen zu reden. Ich habe von Rothbard die Anatomie des Staates gelesen. Das ist ein relativ kleines Buch, nur 6 Kapitel. Da geht es einfach mal so darum, was ist der Staat und was ist der Staat nicht? Und also relativ kurz einmal seziert, wie dieses System funktioniert. Dann für die Fortgeschrittenen habe ich die Ethik der Freiheit gelesen, was sich tatsächlich im Detail mit eben Eigentumsrechten, mit der Natur des Menschen beschäftigt und auch so mit der futuristischen Frage, wie könnte denn so eine anarchische Gesellschaft tatsächlich aussehen? Und jetzt in jüngster Zeit habe ich das Scheingeldsystem von Rothbard gelesen, wo er eben sich mit dem Geldsystem beschäftigt. Einmal ganz abstrakt und theoretisch von der ökonomischen Perspektive her, was ist denn Geld? Wie hat sich Geld entwickelt? In was für Formen kommt Geld vor? Und dann eben auch die konkretere empirische Frage, was hat der Staat mit unserem Geld gemacht? Wie kam das dazu, dass wir vom Goldstandard hin zu einem kompletten Fiat-System geschlittert sind, was wir ja heute haben? Das heißt, also die Währungen sind an keinerlei physischen Wert mehr gebunden oder an keinen physischen Körper mehr gebunden, sondern können einfach frei vervielfältigt werden und so weiter und so fort. Und was hat das natürlich dann auch für Auswirkungen auf die Gesellschaft und auf jeden von uns? Also das sind so die drei Bücher, die ich bis jetzt gelesen habe.
Sehr cool. Also ich möchte mich auch noch bei dir bedanken, Alex. Das war eine sehr interessante Diskussion. Für alle Zuhörer, die vielleicht noch Fragen dazu haben oder mit dir gerade drüber weiter diskutieren wollen würden, wie können sie dich denn erreichen oder was sind die besten Wege, mit dir in Kontakt zu treten?
Also am besten, wenn ihr euch nur eine Sache merken wollt, dann geht auf alexanarcho.net, alexanarcho einfach in einem Wort. Da findet ihr den Podcast, dann habe ich eine Telegram-Gruppe, also gerade wenn ihr mit mir diskutieren wollt, dann kommt am besten in die Telegram-Gruppe rein und für die Leute, die jetzt gerade das Handy in der Hand haben, das ist AA-Diskurs und da, ja, sind, glaube ich, über 50 Leute aktuell, die hin und wieder über verschiedene Themen diskutieren. Auch gerade jetzt, wenn ihr Fragen habt, so, wer baut denn dann die Straßen und so weiter? Ich glaube, da wird euch dann weitergeholfen. Da könnt ihr auch mit mir in Kontakt treten. Und ansonsten auf Twitter, Alex Anarcho.
Super.
Okay, alles klar. Dann vielen Dank, Jungs.
Und ja, danke.
Einen schönen Abend.
Wünsche ich auch.
Tschüss. Ciao, ciao.
Tschüss.
William Wallace.
Gotta be a little tall enough.
The Almighty says this must be a fashionable fight. It's drawn the finest people. Where is thy salute? for presenting yourselves on this battlefield. I give you thanks. This is our army. To join it, you give homage.
I give homage to Scotland. And if this is your army, why does it go?
We didn't come here to fight for them.
Paul, the English are too many.
Sons of Scotland, I am William Wallace.
William Wallace is 7 feet tall.
Yes, I've heard. Kills men by the hundred. And if he were here, he'd consume the English with fireballs from his eyes and bolts of lightning from his arse. I am William Wallace. And I see a whole army of my countrymen here in defiance of tyranny. You've come to fight as free men. And free men you are. What will you do with that freedom? Will you fight?
Fight against that? No! We will run!
And we will live. Aye. Fight and you may die. Run and you'll live. At least a while. And dying in your beds, many years from now, would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom!